Japan war es verabschiedet worden. Seit heute ist es in Kraft, das gemeinsame europäische Asylsystem GEAS. Mit den neuen Regelungen verschärft die EU ihre Migrationspolitik. Unter anderem gelten strengere Kontrollen an den Außengrenzen. Allerdings ist die Migration in diesem Jahr schon deutlich zurückgegangen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Konkret waren es 40% weniger irreguläre Grenzübertritte in die EU von Januar bis Mai, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Nach jüngsten Daten der EU-Grenzschutzagentur Frontex, die dem ARD-Studio Brüssel exklusiv vorliegen, sind in diesem Jahr bisher knapp 39.000 Menschen irregulär in die EU eingereist. Das ist der niedrigste Stand seit Jahren.
Die Bundesregierung will Versicherte und Arbeitgeber entlasten und die Beiträge zur Krankenversicherung stabil halten. Die Reform von Gesundheitsministerin Waken ist nachher zum ersten Mal Thema im Bundestag. Vorgesehen sind unter anderem Kürzungen bei den Krankenhäusern, Ärztehonoraren und der Pharmaindustrie. An dem Entwurf gibt es viel Kritik, zum Beispiel von Patientenschützern und dem Deutschen Gewerkschaftsbund, aber auch aus den Bundesländern. Wer sich ein Elektroauto kaufen will, kann seit Mitte Mai beim Bund einen Zuschuss beantragen. Umweltminister Schneider hat jetzt eine Zwischenbilanz gezogen. Er sagte der deutschen Presseagentur, dass bisher mehr als 50.000 Förderanträge eingegangen sind. ARD-Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina.
Nach den Worten des SPD-Politikers ist damit klar, die neue Förderung für E-Autos wirkt. Die meisten Antragsteller wollen sich ein vollelektrisches Auto kaufen. Was der Minister darauf zurückführt, dass es mehr Ladesäulen und inzwischen auch kleine und günstige Modelle gäbe. Wie viel Zuschuss man bekommt, hängt vom Fahrzeugtyp ab, vom Einkommen und davon, wie viele Menschen im jeweiligen Haushalt leben. Bis zu 6.000 Euro Zuschuss sind drin.
Rund 2 Milliarden Euro sind im letzten Jahr durch die Arbeit von hessischen Steuerfahndern und Betriebsprüfern in die Staatskasse geflossen. Das geht aus dem Jahresbericht der zuständigen Oberfinanzdirektion Frankfurt hervor. Deren Präsidentin Bepperling sagte, man zeige Steuerbetrug und der organisierten Kriminalität die Stirn. Steuerfahnder werden in der Regel bei Anhaltspunkten auf eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat aktiv. Betriebsprüfer machen eher routinemäßige Kontrollen von Unternehmen. Hessens Ministerpräsident Rhein eröffnet am Mittag in Fulda den Hessentag. Auch Oberbürgermeister Wingenfeld und viele weitere Gäste sind dabei. 10 Tage dauert das Landesfest und die Verantwortlichen betonen, Sicherheit werde großgeschrieben. HR-Reporter Daniel Kettner.
In der ganzen Stadt sind Kameras verteilt. Außerdem gibt es eine Hessentagswache. Die ist rund um die Uhr besetzt. Dort können Besucher zum Beispiel Straftaten anzeigen und Fundsachen abgeben. Insgesamt werden auf dem Hessentag über 700.000 Besucher erwartet. Die Stadt rät dazu, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Vom Bahnhof sind es nur wenige Schritte bis zur Hessentagsstraße. Für Autofahrer sind etwa 10.000 zusätzliche Parkplätze ausgewiesen. Von dort fahren Shuttlebusse kostenlos zum Hessentagsgeländer.
Bei der Fußball-WM hat mit Gastgeber Mexiko einen Auftaktsieg geholt. Im Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt gab es einen 2:0 gegen Südafrika. ARD-WM-Reporterin Silke Heine.
Unschöne Szenen gab es allerdings vor dem Aztekenstadion, denn dort lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Südkorea konnte in Guadalajara sein Spiel gegen Tschechien nach einem 0:1 Rückstand noch drehen und gewann dank großer Moral mit 2:1. Die kanadische Nationalmannschaft, die muss heute ohne Bayern-Star Alfonso Davis ins Turnier starten, denn Davis ist nach seiner Oberschenkelverletzung noch nicht fit für das Spiel gegen Bosnien-Herzegowina.
Und auch darauf schauen wir heute. Wegen der Krise in der Stahlindustrie hat die IG Metall zu einer Demonstration in Berlin aufgerufen. Damit will die Gewerkschaft Druck auf die Bundesregierung machen. Und in Frankfurt beginnt das türkische Filmfestival. Eine Woche lang gibt es Filme, Konzerte und Workshops an verschiedenen Orten im Rhein-Main-Gebiet. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. Heute wird es nicht wärmer als 16 bis 20 Grad. Dazu fällt immer mal wieder leichter Regen und es bleibt oft dicht bewölkt. Kommende Nacht meist trocken, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Morgen deutlich sonniger und wärmer als heute. Höchstwerte zwischen 18 und 25 Grad. Am freundlichsten wird es Richtung Südwesten. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag mal Sonne, mal Wolken, meist trocken, maximal 23 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
Vorsicht auf der A7 Hannover Richtung Kassel. Zwischen Dreieck Drammetal und Hannmünden-Hedemunden gibt es eine ungesicherte Unfallstelle. A60 Mainz Richtung Rüsselsheim. Zwischen Mainspitz-Dreieck und Rüsselsheim-Mitte 2 Kilometer stockender Verkehr. A67 Darmstadt Richtung Mönchhof-Dreieck zwischen Rüsselsheimer Dreieck und Mönchhof-Dreieck. 2 Kilometer stockender Verkehr. Und die A661 Oberursel-Egelsbach zwischen Bad Homburger Kreuz und Bräunesheimer Dreieck. Streckenweise stockender Verkehr.
HR Info mit Werner Schliericke.
Einen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Das große Fest der Hessen wird heute Mittag eröffnet. Sie haben es gerade bei uns in den Nachrichten gehört, in Fulda. Und da stellt sich eine große Frage, die wir heute Morgen zu HR Info das Thema gemacht haben.
HR Info, das Thema.
Zum Start des Hessentages. Was verbindet Land und Leute?
Der Hessentag 2026 in Fulda. Und wer in Fulda Dialekt spricht, der nennt seine Stadt voll. Und so lautet das Hessentagsmotto in diesem Jahr voll hessisch. Voll mit F geschrieben. Das ist ein Gag, den man sich außerhalb von Fulda vielleicht erstmal erarbeiten muss. Und deshalb habe ich Heiko Wingenfeld, den Oberbürgermeister der Stadt Fulda, mal gefragt. Voll hessisch mit F, Herr Wingenfeld. Ist es klug, einen Titel für das Fest aller Hessen zu wählen, den nur die Menschen in Fulda so auf Anhieb verstehen?
Naja, in Fulda versteht man den Gag und die Hoffnung war und ist natürlich, dass man im Rhein-Main-Gebiet und Nordhessen irgendwie denkt, was ist denn da los? Und wenn wir die Neugierde geweckt haben, dann hätten wir schon viel erreicht.
Die Ursprungsidee für den Hessentag war es ja, nach dem Zweiten Weltkrieg Zusammengehörigkeit zu stiften für die Menschen in diesem neu gegründeten Bundesland. In dieser Form gab es das ja vorher noch nicht. Ist von dieser Idee eigentlich heute noch irgendwo was übrig zu spüren zwischen Karussell, Konzerten und was gibt's noch? Action auf dem Abenteueracker. Funktioniert das heute noch?
Ja, wir geben alles dafür, denn in der Tat, das Motto, was der damalige Ministerpräsident Georg August Zinn formuliert hat, Hesse ist, wer Hesse sein will und sich hier und heute zu uns bekennt, das ist aktueller denn je, denn Hessen ist vielfältig, die Stadt Fulda ist vielfältig und für uns alle ist es heute eine große Aufgabe, bei unserer Vielfalt Gemeinschaft zu stiften, Zusammenhalt. Und das war damals gerade mit Blick auf die vielen heimatvertriebenen Menschen ein ganz, ganz zentrales Thema in diesem im Grunde künstlich geschaffenen Bundesland und ist heute in unserer Gesellschaft aktueller denn je.
Bei HR fragt, der Umfrage in unserer Community zum Hessentag kam heraus, dass der Hessentag aus der Sicht einer Mehrheit zwar wichtig für Hessen insgesamt ist, aber nur 25% der Befragten bezeichneten ihn als wichtig für sich persönlich. Viele in der Community sagen, also wir gehen da auch mal hin. Andere sagen, wir gehen da jeden Tag hin, über die ganze Veranstaltung hinweg. Und wiederum andere, die sagen, ach, da hätte auch ein Wochenende eigentlich gereicht. Das muss man nicht so lange ausdehnen. Hat sich da die Hessentagsidee vielleicht ein bisschen überlebt, wenn Sie das hören?
Also zunächst einmal hat natürlich dieses Landesfest eine große Tradition. Und bezeichnenderweise war es erstmals 1990 in Fulda, dass der Hessentag dann wirklich über einen längeren Zeitraum dann veranstaltet wurde. Ist. Also von daher sind in Fulda 1990 neue Maßstäbe gesetzt worden. Ja, ich habe auch ehrlicherweise mal überlegt, sind denn 10 Tage, sind die zu lang? Aber ich muss jetzt selber feststellen, die Resonanz ist so gewaltig, dass wir durch ein Zusatzkonzert von Peter Maffay einen Tag länger sind und durch die große Nachfrage nach unserem Musical Open Air tatsächlich auch einen Tag früher dran sind. Also de facto haben wir jetzt 12 Tage Programm. Die Resonanz ist gewaltig, von daher würde ich sagen, na, der Erfolg und der Zuspruch, der spricht für sich.
Das Hessenfest dient der Verbundenheit mit dem Bundesland, soll Menschen zusammenführen. Aber zu welchem Preis denn? Wissen Sie schon, was der Hessentag Ihre Stadt am Ende gekostet haben wird?
Wir haben natürlich gut kalkuliert. Wir planen ja jetzt auch schon seit 9 Jahren, das muss man sagen, weil wir mussten ja pandemiebedingt den Hessentag 2021 absagen. Aber ich kann sagen, dass wir tatsächlich durch die, gerade für die Stadt Fulda, wirklich großzügige Förderung des Landes Hessen am Ende des Tages sicher sein können, dass auch in wirtschaftlicher Hinsicht dieser Hessentag ein Erfolg sein wird und dass der Hessentag 2026 ähnlich wie 1990 einen echten Schub für die Stadtentwicklung mit sich bringen wird.
Das heißt, Sie gehen von der schwarzen Null aus oder wird es ein Defizit geben?
Wir haben auf der einen Seite natürlich die Investitionen. Und da muss man ganz klar sagen, da wird die Stadt von profitieren. Für die laufende Durchführung wird ein Eigenbeitrag der Stadt Fulda erforderlich sein. Ich spreche von Eigenbeitrag, weil natürlich damit auch etwas passiert, etwas organisiert wird. Menschen in die Stadt kommen, von daher wird die Durchführung natürlich mit einem Eigenbeitrag der Stadt Fulda verbunden sein. Aber die Investitionen, die wiegen weit höher. Wir erhalten insgesamt eine investive Förderung von rund 13 Millionen Euro, 10 Millionen Euro weitere Förderdarlehen. Und wenn man das vergleicht mit den rund wahrscheinlich 7-8 Millionen, die dann als Eigenbeitrag zu leisten sind, kommt man zum Ergebnis, für eine Gastgeberstadt ist das eine echte Chance, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das gehört dazu.
Sagt der Oberbürgermeister von Fulda, Heiko Wingenfeld, zum Hessentag, den die Stadt ab heute ausrichtet, bis zum Sonntag kommender Woche.
Ein Thema, viele Facetten. HR Info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Und das jede halbe Stunde. Auch in der nächsten wieder.
Genau, in der nächsten halben Stunde, da sprechen wir hier mit einer Wissenschaftlerin über die Frage Heimat oder Wohnort. Woher kommt eigentlich die Bindung etwa an ein Bundesland wie Hessen? Jetzt wird es gleich 8:12. Die große europäische Asylreform GEAS ist von heute an geltendes Recht. Kernelemente sind schnelle Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen und ein Solidaritätsmechanismus, um die Geflüchteten besser zu verteilen in Europa. Viele politische Diskussionen gehen aber schon längst über GEAS hinaus, wie etwa die neuen Abschieberegeln oder die sogenannten Return-Hubs, diese Abschiebezentren. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Rund 10 Jahre hat Europa verhandelt über den neuen Migrationspakt, der die Einwanderung begrenzen, ordnen und fairer gestalten soll. Und damit auch Frieden bringen soll in einem Politikfeld, das die EU-Staaten seit der Migrationskrise 2015 entzweit und Rechtspopulisten in Europa mit zum Aufstieg verholfen hat. Große Ziele. Sind alle bereit?
Die Mitgliedstaaten sind auf sehr gutem Weg. Wird am ersten Tag gleich alles 100% perfekt funktionieren? Nein, natürlich nicht. Die letzten paar Zentimeter oder Prozentpunkte sind immer die schwersten.
Sagt EU-Innenkommissar Magnus Brunner. Laut dessen jüngsten Zahlen ist die irreguläre Migration in die EU in den vergangenen 2 Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Und die Asylreform werde den Trend jetzt verstärken, so Kommissar Brunner.
Die wichtigsten Teile von GEAS sind, dass der Außengrenzschutz besser wird, dass die Asylverfahren an den Außengrenzen effizienter umgesetzt werden.
Denn die EU-Staaten haben sich im Asylpakt verpflichtet, insgesamt rund 30.000 Plätze zu schaffen, um in schnellen Verfahren an den EU-Grenzen den Asylanspruch der Geflüchteten zu prüfen. Also etwa an der italienischen und griechischen Mittelmeerküste, in Bulgarien, an der Balkanroute oder auch an einem deutschen Flughafen. Das betrifft dann vor allem Menschen mit wenig Chancen auf Asyl, etwa aus Bangladesch, Indien, Pakistan, Marokko und Algerien. Sie könnten bei negativem Asylbescheid quasi direkt in ihr Heimatland zurückgeführt werden, so die Theorie. In der Praxis sieht zum Beispiel der Migrationsexperte von Save the Children Deutschland, Carsten Dietze, erhebliche Probleme.
Im Grenzverfahren wird so getan, als wären Personen, die in die EU eingereist sind, nicht eingereist. Und um diese Fiktion aufrechtzuerhalten, dürfen die Betroffenen die Einrichtungen in dieser Zeit nicht verlassen. Und das für einen Dauer von bis zu 6 Monaten. Die Lebensbedingungen in diesen Unterkünften widersprechen aus unserer Sicht daher ganz klar der UN-Kinderrechtskonvention und zentralen Kinderrechten wie dem Recht auf Schutz, Entwicklung und Gesundheit.
Der Asylpakt wiederum formuliert zumindest den Anspruch, alle Schutzrechte einzuhalten. Ein wichtiger Teil des Pakts ist auch der Solidaritätspool. Er sieht vor, dass pro Jahr 30.000 Geflüchtete aus den Hauptankunftsländern umgesiedelt werden in weniger belastete EU-Staaten. Oder aber diese leisten verstärkt finanzielle Hilfe. Hier aber ducken sich die meisten Länder bisher weg. Auch Deutschland winkt ab mit Verweis auf die bisherigen Belastungen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will vor allem einen Trend bestätigen.
Die Migrationswende, sie wirkt in Deutschland und sie wirkt auch auf europäischer Ebene. Und wir sind fest entschlossen, dass wir mit unseren Partnerländern weitergehen.
Heißt im Klartext, die politischen Diskussionen, wie Europa die Migration künftig weiter begrenzt und deutlich konsequenter abschiebt, gehen längst über den heute in Kraft tretenden Asylpakt hinaus. Zum Beispiel die Abschiebezentren in Drittstaaten, also außerhalb der EU, scheinen das Thema der Stunde.
Ich halte das System der Return Hubs für ein notwendiges, um die Schleuserkriminalität zu unterbinden. Ziel ist es, dass wir in diesem Jahr Vereinbarungen zum Aufbau von Return Hubs mit Drittstaaten treffen können.
Im Gespräch sind da häufig Staaten wie Uganda, Ruanda, Libyen, Mauretanien oder Äthiopien. Bestätigt ist noch nichts. Aber so oder so, die Return Hubs sind quasi schon jetzt das Symbol dafür, dass Europa gewillt ist, die Herausforderung Migration immer weiter auszulagern und wegzuschieben.
Katrin Schmidt war das aus Brüssel über GEAS, das neue europäische Asylsystem, das ab heute gilt.
HR Info.
Es soll der größte Börsengang werden, den es bisher jemals gegeben hat. SpaceX, das Weltraumunternehmen von Elon Musk, geht an die Börse. Genau, das Unternehmen mit seinen Starlink-Kommunikationssatelliten und mit einer zentralen Rolle bei den amerikanischen Mondplänen. SpaceX geht an den Markt und wird anschließend wohl bewertet werden mit einem Wert von fast 1,8 Billionen US-Dollar. Damit wird der Weltraumkonzern wohl aus dem Stand mehr wert sein als etwa der Facebook-Mutterkonzern Meta. Aus New York berichtet Giselle Ucker.
Aus Sicht des Finanzwissenschaftlers Aswath de Moderan ist aber nicht nur die Größe des Börsengangs besonders bei SpaceX.
It's a company where you think about space and you think about.
Das ist ein Unternehmen, bei dem man an den Weltraum denkt, an Internet über Satelliten und dazu noch künstliche Intelligenz. Es ist genau diese einzigartige Mischung aus allem, was einem in den Sinn kommt, wenn man an ein zukunftsweisendes Unternehmen denkt.
Somebody thinks of when they think of a futuristic company.
Visionär Musk träumt davon, Menschen auf den Mars zu bringen. SpaceX entwickelt dafür unter anderem das wiederverwendbare Raketensystem Starship. Das soll günstige Massenflüge ins All möglich machen. In dieses Projekt sind bereits Milliarden geflossen. Große Gewinne gab es bei SpaceX aber noch nicht. Im Gegenteil, das Unternehmen schreibt rote Zahlen. Trotzdem wurden die Aktien des Konzerns vor dem Börsengang für einen festgelegten Rekordpreis von 135 US-Dollar ausgegeben. Wie passt das zusammen?
Who cares whether the company is making or losing money? It's a young company.
Wen interessiert es, ob das Unternehmen Gewinn macht oder Verluste schreibt? Es ist ein junges Unternehmen. Es baut gerade sein Geschäft auf. Da sind Verluste kein Fehler, sondern Teil des Geschäftsmodells.
Losing money is a feature, not a bug.
Ein Investment in SpaceX scheint eine Wette auf die Zukunft zu sein, wobei zunächst wohl nicht die zuschlagen werden, die langfristig Geld anlegen wollen, sondern Trader, Menschen, die mit Aktien handeln und auch bereit sind, mehr zu zahlen, als eigentlich rational erklärbar wäre, sagt Finanzwissenschaftler de Moderan. Der Grund, warum man das macht, ist, weil man hofft, dass ein anderer einem dafür sogar noch mehr Geld gibt. 90% von dem, was an der Börse passiert, ist nicht Investment, sondern Handel.
What happens in the market has nothing to do with investing. It's trading.
Gerade zu Beginn sollten private Kleinanleger deshalb eher abwarten, empfiehlt Aswath de Moderan. Danach könne man die Gelegenheit nutzen, sobald der Aktienkurs sich eingependelt hat und ein Niveau erreicht, das man als Anleger für angemessen hält.
Let that game play out for the first few weeks and then bide your time. The price hits what you think is a reasonable price.
In New York haben schon viele Menschen vom SpaceX-Börsengang gehört und davon, dass Elon Musk dadurch wohl zum ersten Billionär auf der Welt wird.
His goal is to be a trillionaire.
Es war immer sein Ziel, Billionär zu werden. Das kann man ihm nicht übel nehmen. Jeder hat Ziele.
Can't blame him for it. Everybody has goals.
Why not? He's going to be a trillionaire one way or the other.
Warum nicht? Er wäre so oder so Billionär geworden. Er macht Dinge, von denen wir träumen. Man muss den American Dream am Leben halten, bevor er zerbricht. Ob der Aktienkurs von SpaceX auch langfristig abgehen wird wie eine Rakete oder der Hype schnell wieder vorbei ist, das wird man erst in mehreren Wochen sagen können. Klar ist, Musk bekommt schon bald starke Konkurrenz auf dem Markt, denn auch KI-Giganten wie OpenAI und Anthropic haben Börsengänge angekündigt. Das könnte Musk gefährlich werden, der für die Zukunft ebenfalls auf künstliche Intelligenz setzt. SpaceX hatte erst Anfang des Jahres xAI übernommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Markt groß genug ist, damit all diese Unternehmen erfolgreich sein können. Man wird den Leuten erklären müssen, warum gerade SpaceX Gewinner in diesem Markt sein wird. Bis dahin wird mit Spannung zu beobachten sein, wie sich SpaceX auf dem Markt schlägt. Ungewöhnlicherweise soll das Unternehmen sogar schon nach 15 Tagen in den Technologieindex Nasdaq 100 aufgenommen werden. Dafür wurden sogar einige Regeln verändert. Der SpaceX-Börsengang, er wird in jedem Fall historisch.
Und über diesen Börsengang, der für heute geplant ist, berichtete Giselle Ucker aus New York. Und damit zurück zu uns nach Hessen. Die Walburger Schlosskonzerte, die laufen seit rund einer Woche und am Sonntag, da steht ein ganz besonderes Konzert auf dem Programm. Das Projekt heißt Lebensmelodien und hat sich zur Aufgabe gemacht, jüdische Musik aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 aufzuführen. Hinter jedem Stück steckt eine ganz persönliche Lebensgeschichte von Menschen, die den Holocaust miterlebt haben, miterleben mussten. Diese Geschichten werden erzählt und mit der Musik verbunden und so soll Erinnerung lebendig werden.
Das hier ist eine von zahlreichen Lebensmelodien. Es sind Melodien, die in einer unmenschlichen Zeit von Verfolgung und Ermordung entstanden sind. Dahinter verbergen sich jüdische Lebensgeschichten und Schicksale. Nur Ben Shalom ist der künstlerische Leiter des Projekts.
Das ist manchmal Geschichten von zwei Freunden oder eine Holocaust-Überlebende oder ermordete Jude oder eine Geschichte von einer chassidischen Gemeinde.
Die Geschichte, die hinter dem Projekt steckt, ist eine ganz persönliche. Die Schwester von Nur Ben Shaloms Großvater war Pianistin und Klavierlehrerin. Sie wurde während des Holocausts ermordet. Vor ihrem Tod schrieb sie einen Brief an die Familie, erzählt Nur Ben Shalom.
Und der letzte Satz, sie hat gesagt, wenn wir diesen Brief lesen, das bedeutet, ich bin nichts mehr hier. Bitte nimmt einst Rache.
Mit Lebensmelodien versucht Nur Ben Shalom, diesen Wunsch nach Rache in etwas Sinnvolles umzuwandeln und die Erinnerung zu bewahren. Neben den Konzerten ist die Bildung ein zentraler Teil des Projektes. Die Musiker gehen in Schulen und beziehen die Schülerinnen und Schüler in ihre Stücke mit ein. Im Gymnasium Philippinum in Weilburg wird gerade geprobt. Ein Chor aus Schülern und Ehemaligen ist am Sonntag beim Auftritt dabei und singt drei Stücke. Auf der Bühne steht dann auch Aglaya aus der 10. Klasse.
Also ich bin schon sehr aufgeregt tatsächlich. Also ist ja echt ein großes Projekt und auch sehr wichtig, finde ich, an die Opfer des Holocaust zu gedenken einfach.
Die Schülerinnen und Schüler haben sich vorab auch mit den Geschichten hinter den Liedern befasst. Michel ist 18 und geht in die 12. Klasse.
Und da ging es um Chanukka und sie waren so ganz hoffnungslos in diesem Ghetto. Aber irgendwie haben sich so ganz viele Jüdinnen und Juden zusammengefunden und dann wurde an diesem Chanukka-Fest kam dann doch irgendwie so eine Art Hoffnung auf. Man kann das nicht verstehen, aber so ein bisschen sich in diese Lage zu versetzen und zu checken, okay, in der Situation waren die und diese Situation auch musikalisch so ein bisschen einfach abzubilden, diese Hoffnungslosigkeit, aus der dann aber trotzdem irgendwie in der grausamsten Grausamkeit was Kleines erwächst.
Manche der Schülerinnen und Schüler, so wie Michel, befassen sich sogar noch intensiver mit der Musik und fügen zum Beispiel aus verschiedenen Stücken neue zusammen. Dann kommen die Profimusiker von Lebensmelodien in die Schule und arbeiten mit ihnen an den neu entstandenen Arrangements. Ein tolles Projekt findet auch Leni, die in die 9. Klasse geht.
Ich persönlich finde, dass es super wichtig ist, weil das ist wirklich eine Vergangenheit, auf die man nicht gerne zurückblickt. Das ist was ganz Schreckliches, was da passiert ist. Und es ist mir auch einfach wichtig, dass das an Schüler, an jüngere Leute einfach alles weitergegeben wird, damit das nicht vergessen wird, was da Schlimmes passiert ist.
Aus der Vergangenheit lernen und etwas Positives daraus machen, das ist auch der Wunsch von Nur Ben Shalom. Und mit welchem Mittel er das machen will, ist für ihn ganz klar.
Musik. Musik kommt direkt im Herz. Musik ist eine universelle Sprache. Egal von welcher Religion wir sind, egal von welcher Kultur oder Land kommen wir sind eigentlich alle verbunden.
Verschollene jüdische Musik aus der Zeit des Holocaust. Das Ganze auf die Bühne gebracht bei den Walburger Schlosskonzerten. Benjamin Müller berichtete. Mittlerweile ist es 8 Uhr und gleich 24 Minuten und das heißt, höchste Zeit hierfür.
HR Info präsentiert die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Tja, und so klang das gestern Abend um 9:15 hier bei uns in HR Info.
Wieder Mexiko mit Pressing, gut, sind jetzt schon am Strafraum. Schuss, Schuss, Tor! Julian Quiñones macht die WM-Party auf in Mexiko, 1-0 für El Tri.
Tja, das erste Tor dieser Fußball-Weltmeisterschaft, geschossen von Mexiko. Ein weiteres kam später dazu und so stand es am Ende in diesem Eröffnungsspiel 2-0 gegen Südafrika. Es wird geschätzt, dass 1,5 Milliarden Menschen weltweit diese Partie gesehen haben. Und einer von ihnen, das war unser WM-Reporter Dirk Walsdorf. Er ist für uns in den USA, hat das Ganze von da aus beobachtet. Denn ich habe ihn heute Morgen gefragt, aus seiner Sicht, geht dieser 2-0-Auftaktsieg von Mexiko so in Ordnung?
Ja, geht komplett in Ordnung. Mexiko war die bessere Mannschaft vor diesem Turnier als Südafrika und jetzt auch in diesem Turnier verdienter Sieg, der natürlich dem Turnier auch, so ehrlich muss man sein, gut tut. Immer gut, wenn ein Gastgeber gewinnt. Bisschen kurioses Spiel, 3 rote Karten. Ein kleiner Vergleich an dieser Stelle. Bei der Fußball-WM 2022 vor 4 Jahren gab es im ganzen Turnier nur 4 Feldverweise und gestern hatten wir 3 in einem Spiel. Das war schon schräg, das wünscht man sich eigentlich nicht bei einem Eröffnungsspiel. 2 von den 3 roten Karten waren allerdings auch völlig unumstritten. Nun denn, hat aber auf das Spiel auch nicht den entscheidenden Einfluss gehabt. Am Ende hat die bessere Mannschaft zu Recht mit 2-0 gewonnen.
Diese roten Karten, zeigt das insgesamt eine härtere Linie der Schiedsrichter vielleicht schon beim ganzen Turnier auch?
Ja, die Schiedsrichter stehen immer unter Druck ganz am Anfang, dass sie sich an all diese neuen Regeln, und da vergaß ja viele gestern auch zu sehen, sei es das Runterzählen bei Abstößen und Einwürfen, seien es weitere VAR-Checks oder natürlich die Trinkpausen. Ja, die müssen halt sehr, sehr hart durchgreifen und alle neuen Regeln streng befolgen. Die Schiedsrichter werden ja auch richtig bewertet. Und das führte dann eben dazu, dass der Brasilianer, der gestern das Spiel geleitet hat, eine enge Linie gefahren hat. Ich hoffe, dass die Kollegen danach ein bisschen großzügiger werden. Das wäre fürs Spiel und den Spielfluss dann doch besser.
Es wurde ja nicht nur Fußball gespielt. Es gab eine große Eröffnungsfeier. Wie lief die?
Die lief so, dass sie im Stadion die Menschen wirklich begeistert hat. Interessant ist ja, dass dahinter das kreative Team stand, was zum Beispiel die Eröffnung der Olympischen Winterspiele zuletzt inszeniert hat, aber auch ganz viele andere Olympiaeröffnungen. Und dennoch, der Glanz von olympischen Eröffnungen, der will sich irgendwie bei Fußballweltmeisterschaften nie so ganz entfalten, selbst wenn die Superstars dabei sind. Aber man zeigt diese Feiern ja auch im Fernsehen nur in Ausschnitten. Sowohl in Deutschland als auch in den USA fokussierte sich die mediale Aufmerksamkeit doch sehr auf Shakira und vielleicht noch auf Andrea Bocelli. Beide übrigens keine Mexikaner. Das heißt, das Transportieren der Gastgeberkultur war eigentlich nicht der große Schwerpunkt. Also im Stadion ganz toll. Und in der Weltöffentlichkeit die angesprochenen 1,5 Milliarden Menschen. Naja, da kommt es ein bisschen drauf an, wie gut die in den entscheidenden Momenten hingeguckt haben.
Du bist ja ganz nah dran am WM-Quartier der deutschen Mannschaft in den USA in Winston-Salem. Wie hat die denn den WM-Auftakt miterlebt?
Die haben alle zusammen geguckt, die haben 2 große Leinwände in ihrem schicken Hotel und haben sich dieses Spiel auch angeguckt. Das wird die jetzt nicht übermäßig begeistert haben, ist aber auch nicht schlimm. Die hatten gestern ein relativ volles und abwechslungsreiches Programm. Morgens Geburtstag von Kai Havertz, für den haben sie alle noch gesungen. Dann haben sie das Spiel geguckt, zwischendurch waren sie bei 34 Grad im Swimmingpool. Und dann hat auch noch der Bundeskanzler angerufen. Also gestern stand der Fußball nicht so richtig im Mittelpunkt bei den Deutschen. Dafür ist heute wieder Training angesagt und morgen wieder Training angesagt und erst morgen Abend fliegen sie dann nach Houston, Texas. Das sind so etwa 1600 Kilometer, 2 Stunden Charterflug. Und dann geht's dort Ortszeit am Sonntag zur sehr ungewohnten Anstoßzeit um 12 Uhr für die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Curaçao los. In Frankfurt ist es dann 19 Uhr abends.
Aber in Texas mittags und da dürfte es ziemlich heiß werden. Es soll lange Trinkpausen geben, wie man hört. Das war unser WM-Reporter Dirk Walsdorf live aus Winston-Salem, dort wo die deutsche Mannschaft ihr Quartier hat. Das Spiel heute Abend eines weiteren WM-Gastgebers, nämlich Kanada gegen Bosnien-Herzegowina. Das können Sie übrigens live im Ersten sehen in der ARD. Anstoß ist um 21 Uhr.
Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Mehr Infos auf hrinforadio.de. Früher saß Deutschland um 20 Uhr gemeinsam vor der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren.
Heute bestimmen Algorithmen, Streams und Podcasts unsere Öffentlichkeit.
ARD Sound.
Mit Social Media und KI verändert sich die mediale Welt radikal.
Radikal.
Gibt es überhaupt noch einen gemeinsamen gesellschaftlichen Erfahrungsraum?
An dieser Frage wird die Zukunft nicht nur der Demokratie, sondern der Wissensgesellschaft gestellt werden.
HR Info präsentiert Streitclub. Ein Diskussionsabend mit 2 streitfreudigen Moderatoren. Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff und Publizist Michel Friedmann.
Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch fatal.
Warum ist es fatal?
Weil wir gar nicht mehr wissen.
Aber wo bin ich da?
Jetzt wieder.
Ja.
Genau.
Diesmal zum Thema Medienkrise. Erlischt das Lagerfeuer der Nation? Am Montag um 19.30 Uhr im English Theater Frankfurt. Veranstaltet vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt und präsentiert von HR Info. HR Info. Nachrichten.
gleich 8.30 Uhr. Seit heute gilt neues europäisches Asylsystem. Schon mehr als 50.000 Förderanträge für E-Autos. Ausschreitungen überschatten WM-Auftaktspiel in Mexiko. Das Wetter, kaum Sonne, meist viele Wolken und Regen, 16 bis 20 Grad. Mein Name ist Kevin Arnold, guten Morgen. Die Zahl irregulärer Migranten in der EU ist deutlich gesunken. Dem ARD-Studio Brüssel liegen Daten der EU-Grenzschutzagentur Frontex vor. Danach gab es zwischen Januar und Mai 40% weniger unerlaubte Grenzübertritte als vor einem Jahr. ARD-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Mit dem Start der Asylreform heute wird dieser Trend noch verstärkt werden, prognostiziert Frontex-Exekutivdirektor Hans Leitjens. Denn ab heute werden alle Einreisenden an Europas Außengrenzen unabhängig von ihrem Herkunftsort nach denselben Standards identifiziert, registriert und überprüft. Kernelement der Asylreform ist dabei das sogenannte Screening. Nach Aufnahme der biometrischen Daten sowie Sicherheits- und Gesundheitschecks wird entschieden, ob die jeweilige Person in ein beschleunigtes Grenzverfahren an den Außengrenzen kommt, in dem innerhalb von 12 Wochen über das Asylgesuch entschieden werden soll.
Bei den gesetzlichen Krankenkassen muss gespart werden. Helfen soll die geplante Reform von Bundesgesundheitsministerin Waken. Gleich berät der Bundestag zum ersten Mal über den Entwurf. Das Vorhaben stößt auf viel Widerstand, unter anderem aus den Ländern. So kritisiert Bundesratspräsident Bovenschulte, dass die Probleme zulasten der Kommunen gelöst werden. Im ZDF sagte er:
Ich sage mal ein Beispiel, Krankenhäuserfinanzierung. So wie der Gesetzentwurf jetzt aussieht, würden die Defizite der Krankenhäuser, der kommunalen, aber auch der frei gemeinnützigen Krankenhäuser deutlich nach oben gehen. Und wer hat was davon, wenn flächendeckend Krankenhäuser in Schieflage geraten, möglicherweise Insolvenz anmelden müssen, haben die Kommunen nichts davon und vor allen Dingen auch die Patientinnen und Patienten vor Ort.
Bovenschulte sagte weiter, sollte die Regierung nicht nachbessern, müsse der Entwurf in den Vermittlungsausschuss. Das neue Förderprogramm des Bundes für Elektroautos kommt bei den Menschen offenbar gut an. Nach Angaben von Bundesumweltminister Schneider sind in den ersten 3 Wochen mehr als 50.000 Anträge eingegangen. Als Grund für die hohe Nachfrage von E-Autos vermutet Schneider, dass es mehr Ladesäulen und inzwischen auch günstigere Modelle gäbe. Wie viel Zuschuss man bekommt, hängt vom Fahrzeugtyp ab, vom Einkommen und von der Haushaltsgröße. Ist Hessen nur ein Wohnort oder eine Heimat für die Menschen? Um das Heimatgefühl ging es dieses Mal beim Meinungsbarometer HR fragt. Fast alle Beteiligten der nicht repräsentativen Befragung sagten, dass sie sich in Hessen zu Hause fühlen. HR-Reporterin Marion Kocheni.
Bei den Faktoren, die dafür sorgen, dass man sich in Hessen zu Hause fühlt, stehen Familie und Freunde an erster Stelle, gefolgt von Erlebnissen und Erinnerungen. Auf Platz 3 folgen Landschaft und Natur. Insgesamt ist die Verbundenheit zur eigenen Region stärker ausgeprägt als die Verbundenheit zum gesamten Bundesland Hessen.
Mit den ersten beiden Spielen in Mexiko ist die Fußball-WM gestartet. Am frühen Morgen unserer Zeit hat sich in Guadalajara Südkorea mit 2:1 gegen Tschechien durchgesetzt. Vorher hatte mit Gastgeber Mexiko das Eröffnungsspiel in Mexiko-Stadt gegen Südafrika gewonnen mit 2:0. Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen. ARD-WM-Reporter Jakob Rüger.
Rund 2000 Demonstranten haben während des Eröffnungsspiels versucht, gewaltsam in das Aztekenstadion einzudringen. Sie warfen Leuchtraketen und Steine auf Sicherheitskräfte, es brannten Reifen. Die mexikanische Polizei setzte Tränengas ein. Lokale Medien berichten, dass ein Polizist verletzt und mehrere Randalierer festgenommen wurden.
Und auch das haben wir heute im Blick. In Fulda geht am Mittag der Hessentag los. Ministerpräsident Rhein und Fuldas Oberbürgermeister Wingenfeld eröffnen das Landesfest, das 10 Tage dauert. Und an der Börse in New York steht der bisher größte Börsengang der Geschichte bevor. Das Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Musk will von Investoren bis zu 74 Milliarden Euro einsammeln. Musk wird dann der weltweit erste Billionär sein. Das waren die Nachrichten. Das Wetter. Heute bleibt es die meiste Zeit bewölkt und es kann immer mal wieder regnen. Dazu weht zeitweise ein frischer Wind und es wird nicht wärmer als 16 bis 20 Grad. Kommende Nacht kaum noch Regen, Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. Morgen wird es etwas wärmer, bis zu 25 Grad. Dazu wird es trockener und es scheint öfter wieder die Sonne. Die weiteren Aussichten, Sonntag und Montag wechselhaft, aber meist trocken. Den meisten Sonnenschein gibt es Richtung Rhein, Main und Neckar. Im Norden wird es windig. Temperaturen zwischen maximal 16 und 23 Grad. Die Zeit 8.34 Uhr.
Das Neueste aus unserem Verkehrszentrum.
Die A7 Hannover Richtung Kassel ist zwischen Dreieck Drammetal und Hannmünden-Hedemünden nach einem Unfall gesperrt, dadurch 4 Kilometer Stau. Die A45 Aschaffenburg Richtung Gießen zwischen Gambacher Kreuz und Gießener Südkreuz 2 Kilometer Stau. Grund ist eine Tagesbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen. Und die A67 Darmstadt Richtung Mönchhof-Dreieck zwischen Rüsselsheimer Dreieck und Mönchhof-Dreieck 2 Kilometer stoppender Verkehr.
HR Info mit Werner Schliericke.
Guten Morgen. Sie haben es gerade vielleicht bei uns in den Nachrichten auch gehört. Rund 10 Jahre haben die EU-Mitgliedstaaten gebraucht, um sich auf ein neues gemeinsames Asylrecht zu einigen. Ab heute nun ist GEAS, wie das Ganze abgekürzt genannt wird, geltendes Recht. Das gemeinsame europäische Asylsystem. Im Kern geht es dabei um schnellere Asylverfahren, und zwar an den europäischen Außengrenzen. Außerdem sollen die ankommenden Geflüchteten unter den EU-Staaten besser verteilt werden. Der sogenannte Solidaritätsmechanismus ist das. Bislang tragen die EU-Grenzländer Griechenland oder auch Italien ja die Hauptlast bei der Aufnahme der Geflüchteten. Hinter GEAS steckt auch das Ziel, die Migration in die Europäische Union zu ordnen, zu steuern und die Migration dauerhaft zu begrenzen. Ich habe mit der österreichischen Soziologin Judith Kohlenberger darüber gesprochen. Sie forscht seit über 10 Jahren zum Thema Flucht, Migration und europäische Asylpolitik. Und sie gefragt, was genau ändert sich aus ihrer Sicht in der Praxis, vor allem im Umgang mit Geflüchteten?
Insgesamt bedeutet die GEAS-Reform eine Verschärfung und damit auch einen gewissen Rechteverlust für Asylbewerber an der Grenze. Deshalb, weil ein verpflichtendes Screening eingeführt wird, man wird dann sortiert in entweder ein reguläres Asylverfahren oder ein beschleunigtes Grenzverfahren. Das mitunter auch bedeutet, dass relativ rasch über die Rückführung entschieden wird. Zudem ist es auch so, dass eine umfassende biometrische Datenerfassung eingeführt wird. Auch das ist neu. Positiv würde ich schon sehen, ein gewisser Kooperationszugewinn durch den verpflichtenden, wenn auch flexiblen Solidaritätsmechanismus. Das heißt, Länder, die besonders stark von Flüchtlingsankünften betroffen sind, wie etwa Italien und Griechenland, das in der Vergangenheit waren, können sich darauf verlassen, zumindest in der Theorie, dass andere Länder sich an der Verteilung dieser Geflüchteten beteiligen oder zumindest finanzielle Kompensationsleistungen zahlen.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, teilen Sie zumindest in Teilen die Kritik, die in der neuen Praxis geübt wird, Art der Unterbringung, Abschieberegeln, die sogenannten Return-Hubs, also Abschiebe-, Rückführungszentren oder Lager, wie einige sagen. Und gleichzeitig eben sagen Sie, die Prüfung des Asyl- und Schutzbegehrens, das sei eben nicht mehr in dem Umfang wie bisher gewährleistet. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich glaube, das wird sehr davon abhängen, wie das in der Praxis umgesetzt ist. Also welche Möglichkeit auch des Rechtsbeistandes dann Personen im beschleunigten Grenzverfahren haben. Und gibt es auch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Das ist zentral. Sicherlich sehr kritisch zu sehen sind die mitunter haftähnlichen Bedingungen, die ermöglicht werden. Es wird eine sogenannte Fiktion der Nicht-Einreise angenommen. Das heißt, Personen, die sich im Grenzverfahren befinden, dürfen nicht weiter aufs Territorium reisen. Das kommt einer Freiheitsbeschränkung, Einschränkung gleich, und das könnte mitunter grundrechtlich problematisch werden.
Deutschland und andere EU-Staaten wollen ja mit dieser Asylrechtsreform Migration dauerhaft begrenzen, vor allem irreguläre Einwanderung verhindern. Kann das auf diesem Weg gelingen?
Also im Grunde sind ja die irregulären Ankunftszahlen derzeit so niedrig, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr, dass wir eigentlich unmittelbar wohl keinen messbaren Effekt haben werden, weil wir setzen auf einen stark negativen Trend. Das ist aber weniger den europäischen migrationspolitischen Maßnahmen oder gar noch den deutschen migrationspolitischen Maßnahmen zu verdanken, sondern da sehe ich eher große geopolitische Verschiebungen im Hintergrund als den zentralen Faktor, und dann an den Regimewechsel in Syrien beispielsweise, der schon dazu geführt hat, dass einfach weniger Menschen dann gekommen sind und insgesamt also die Ankunftszahlen gesunken sind. Was der Effekt der GEAS-Reform sein wird, das lässt sich derzeit noch nicht prognostizieren.
Hat das Ganze auch andere Folgen, möglicherweise auch negative Folgen für die EU-Staaten? Wie schätzen Sie das ein?
Als sehr heikel würde ich diesen zusehenden Trend der Externalisierung, also der Auslagerung von Geflüchteten in Drittstaaten sehen. Diese Möglichkeit wurde ja mit den sogenannten Return Hubs geschaffen, Rückführzentren in Drittstaaten, vor allem in Nordafrika oder auch anderswo, die hier in Frage kommen würden. Das ist deshalb heikel, weil man dadurch diesen Drittstaaten, die selten lupenreine Demokratien sind, auch einen gewissen Hebel gegen Europa in die Hand gibt. Man legitimiert damit autoritäre Regime und macht sich als Europa auch tatsächlich erpressbar. Man hat das in der Vergangenheit etwa immer wieder im Rahmen des EU-Türkei-Deals gesehen. Premier Erdogan hat auch immer wieder Geflüchtete an die Grenze zu Griechenland geschickt, um damit Druck auf die EU auszuüben.
Was wären Ihre Kernvorstellungen, Forderungen an Politiker für ein gemeinsames funktionierendes Asylsystem in der Europäischen Union, im Unterschied vielleicht zu GEAS?
Wir wissen aus jahrzehntelanger Migrations- und Fluchtforschung, dass nur dann irreguläre Migration dauerhaft bekämpft werden kann und vor allem auch das Schlepperwesen und das Sterben im Mittelmeer beendet werden kann, wenn wir nicht nur die irregulären Wege schließen oder immer schwerer passierbar machen, sondern gleichzeitig reguläre, legale und sichere Zugangswege eröffnen. Dieser Teil wurde aus dem neuen EU-Asylpakt großteils ausgeklammert. Ich glaube, das ist ein großes Defizit, weil dadurch handelt es sich vor allem um eine Symptombekämpfung, aber nicht um eine Bekämpfung der Ursachen.
Sagt die österreichische Soziologin Judith Kohlenberger. Sie forscht seit über 10 Jahren zum Thema Fluchtmigration und europäische Asylpolitik. Und seit heute gilt das neue gemeinsame europäische Asylsystem, kurz GEAS, über das wir gesprochen haben. Und wir gehen jetzt nach Wiesbaden und zwar schauen wir auf den Hessischen Landtag. Abgelesene Reden, kaum echte Diskussionen. Debatten im Hessischen Landtag sind aus Sicht vieler Beobachter oft sehr, sagen wir mal, vorhersehbar. Die Mehrheiten, die stehen fast fest. Die Fragen werden vorher eingereicht und die Antworten entsprechend vorbereitet. Routine statt lebendiger Auseinandersetzung. Für viele, die sich das Ganze anschauen, wirkt das eher langweilig. Und manche fordern deshalb, dass sich das Parlament verändern muss. Leonie Rosenthal berichtet aus dem Landtag, beginnt dort auch mit ihrem Bericht.
Ich frage die Landesregierung, welche Ermittlungsfortschritte bewirken der Einsatz von IT und künstlicher Intelligenz im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung?
Fragt CDU-Mann Alexander Bauer seinen eigenen Minister in der Fragestunde des Hessischen Landtags.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bauer, Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern nicht nur grundlegend unseren Alltag, auch die hessische Polizei nutzt die neuen Möglichkeiten.
Die Antwort des Innenministers dauert geschlagene 3,5 Minuten und wird wie bei der Fragestunde üblich abgelesen. Sitzungen wie diese schauen sich auf der Besuchertribüne im Plenarsaal Schülerinnen und Schüler an. Themen wie Sicherheit, Kriminalität oder Denkmalschutz, Politik hautnah erleben. Für viele eine spannende Erfahrung. Andere sind ernüchtert.
Ich dachte, die würden mehr auf das eingehen, was der andere gesagt hat. Weil die haben ja die meiste Zeit einfach nur geklatscht.
Was mich da sehr fasziniert hat, waren so Leute, die nur am Handy waren. Und hinten gab es auch so Leute, es hat so gewirkt, als wäre der im Schlafen.
So ganz lebendige Demokratie war das jetzt nicht. Also viele hatten da halt schon so einen Text vorne und haben daraus die Rede abgeleitet.
Verboten ist das auch nicht. Die freie Rede ist in der Geschäftsordnung vorgesehen, schließt Notizen aber nicht aus. Dass Reden vom Blatt abgelesen werden, ist daher keine Seltenheit. Das stört Abgeordnete wie SPD-Mann Günther Rudolph, der seit über 30 Jahren im Landtag sitzt.
In der Geschäftsordnung steht, die Rede soll frei gehalten werden. Das muss dann letztlich jeder für sich entscheiden. Möglicherweise würden manche dann gar nicht mehr reden können.
Rudolph wirbt für mehr echten Austausch, meint mehr Spontanität, weniger Standard. Zum Beispiel bei der Fragestunde, die zu Beginn jeder Plenarwoche stattfindet.
Ich bin eher für das Modell des Bundestages, wo man auch mal eine Regierungsbefragung machen kann, mal spontan. Dann sieht man, ob jemand in der Lage ist, auch mal ad hoc zu reagieren.
Bei einer Regierungsbefragung im Bundestag muss das Regierungsmitglied spontan antworten, im Hessischen Landtag dagegen nicht. Hier müssen die Fragen vorab schriftlich eingereicht werden. Spontan sind nur 2 Folgefragen erlaubt. Landtagspräsidentin Astrid Wallmann verteidigt das Verfahren.
Wenn wir hier im Hessischen Landtag eine Regierungsbefragung etablieren würden, wäre es natürlich so, dass auch Kolleginnen und Kollegen, die eine fachspezifische Frage zum Beispiel an den hessischen Umweltminister hätten, womöglich auch eine lange, lange Zeit warten müssen, bis dann der zuständige Minister dran ist bei der Regierungsbefragung und die Frage beantworten würde. Bei unserer Fragestunde ist es so, dass zu ganz vielen, ganz unterschiedlichen Themen Fragen gestellt werden und das macht es aus meiner Sicht eben auch für Hessen lebendig.
Genau das wird von vielen Beobachtern, ja sogar Abgeordneten, bezweifelt. Eine konkrete Reform der Geschäftsordnung des Landtags ist zwar im Gespräch, aber noch lange nicht spruchreif.
Wie also könnte der Landtag lebendiger werden? Der Hessische Landtag in Wiesbaden, von dort berichtete unsere landespolitische Korrespondentin Leonie Rosenthal. 8.44 Uhr ist es mittlerweile. Sie sind bei HR Info. Ja, und wir schauen jetzt auf einen großen Börsengang, der für heute erwartet wird. Rien ne va plus, hieß es gestern. Da hat nämlich die Frist geendet, Aktien für den größten Börsenstart aller Zeiten zu zeichnen. Es ist eine ziemlich große Wette. Kann Elon Musk mit seiner Firma SpaceX nicht nur astronomische Versprechungen machen, zum Beispiel, dass sein Unternehmen Menschen zum Mond oder zum Mars bringen kann später, kann er auch genug Anlegerinnen und Anleger davon überzeugen, Geld in seine Firma zu stecken. SpaceX macht ja aktuell noch Verluste. Das ist sehr hoch gepokert von Elon Musk, warnen einige Experten. Wie hoch ist da die Nervosität an den Börsen heute, kurz vor diesem historischen Börsengang? Wie sind die Erwartungen? Darüber habe ich heute Morgen gesprochen mit Stefan Wolf in unserem Börsenstudio in Frankfurt und ihn gefragt. Die Marketingkampagne für den Börsengang, die war ja riesig. Und in vielen Neo-Broker-Apps, da poppte seit Tagen das Angebot auf, beim SpaceX-Börsengang dabei zu sein. Weiß man denn, wie die Resonanz ausgefallen ist?
Die Resonanz war ganz gut. Es wurde bekannt gegeben, dass 555 Millionen Aktien verkauft wurden. Das ist das, was man auch verkaufen wollte, für einen Preis von $135 das Stück. Und damit nimmt SpaceX 75 Milliarden US-Dollar ein. Und das Ganze macht Elon Musk zum ersten Billionär in der Weltgeschichte. Insgesamt ist SpaceX nämlich knapp 1,8 Billionen US-Dollar wert. Also das sind Fabelzahlen, die man sich auch an der Börse kaum vorstellen kann. Unterm Strich bleibt die Erkenntnis, es ist der größte Börsengang in der Geschichte bisher. Saudi Aramco hat nur weniger als $30 Milliarden eingespielt und das war damals der größte Börsengang.
Wie erklärt sich eigentlich diese Diskrepanz zwischen dem Erlös aus 74 Milliarden oder 75 Milliarden und auf der anderen Seite einer Unternehmensbewertung von 1,8 Billionen?
Ja, das ist relativ schnell erzählt, denn SpaceX hat nur einen Bruchteil seiner Aktien an die Börse gebracht oder wird sie heute an die Börse bringen. Und dieser Bruchteil, der wandert dann in den sogenannten Streubesitz. Das sind dann verschiedene Aktionäre, Einzelaktionäre, aber auch Fonds und Vermögensverwalter, während die meisten Aktien, die allermeisten Aktien natürlich bei SpaceX bleiben. Man will sich die absolute Kontrolle sichern. Und so kommt es zu diesem Riesenunterschied, der auch übrigens dazu geführt hat, dass die US-Technologiebörse Nasdaq die Zugangsvoraussetzungen für einen Index abgesenkt hat, denn da spielt der Streubesitz immer eine relativ große Rolle und jetzt kann SpaceX wahrscheinlich durchmarschieren in den Nasdaq 100, in einen der wichtigsten Technologieindizes. Die Aufmerksamkeit bleibt also sicher.
Und das Ganze eben ohne eine Wartezeit. Stefan, ist das Ganze ein Medienhype oder ist das etwas, was tatsächlich eine Relevanz für die Märkte hat?
Das hat absolute Relevanz für die Märkte, denn die Märkte werden derzeit ja vor allen Dingen von künstlicher Intelligenz beflügelt, beziehungsweise der KI-Fantasie, wie man so schön sagt. Und da spielt SpaceX eine ganz wichtige Rolle. Man sagt, wenn dieser Börsengang gelingt, öffnet das die Tür für weitere Börsengänge. Wenn das Ganze nicht klappt, dann könnte die Enttäuschung sehr groß sein und diese ganze Fantasie, die sich da aufgebaut hat, auch ganz schnell wieder verpuffen.
Ja, große Börsengänge von KI-Riesen, die stehen ja in diesem Jahr noch an. OpenAI und Anthropic wollen auch in diesem Jahr noch an die Börse gehen. Wenn die ganz genau hinschauen, wie das heute läuft?
Die werden ganz genau hinschauen, denn SpaceX hat ja nicht nur mit Weltraumfantasie geworben. Es ist ja nicht nur Science Fiction, was da verkauft wird, sondern man will auch in AI ganz groß einsteigen. Und deshalb gucken die großen Anbieter ganz genau hin, ob man da erfolgreich sein kann. Denn wenn, wie gesagt, dieser Börsengang gelingt, dann ist die Tür weit offen für Anthropic, aber auch für OpenAI. Und dann werden sich die beiden gegenseitig sorgfältig beäugen, wie es denn läuft. Denn unterm Strich gibt es zwar diese Riesenkonkurrenz zwischen den amerikanischen KI-Unternehmen, aber grundsätzlich ist es doch ein Wettlauf zwischen den USA und China.
Erinnert dieser Hype um diese Tech-Werte im Augenblick eigentlich an diese frühen 2000er Jahre, kurz bevor damals die Dotcom-Blase platzte, oder leben wir heute in einer ganz anderen Börsenwelt als damals?
Ja, ein Stück weit erinnert das schon an den Hype von damals und die platzende Technologieblase, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. SpaceX kann Raketen in den Himmel schießen und kann Satelliten aussetzen. Viele damalige Unternehmen am neuen Markt, die haben sehr viel versprochen, die haben von Technologien fantasiert, die es noch gar nicht gegeben hat. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied, dass man heute vieles der Technologie hat, was man damals nicht hatte und deshalb auf absehbare Zeit damit auch Geld verdienen will. Dass aber auch dieses Mal sehr viele Unternehmen auf der Strecke bleiben werden, das gilt auch als ziemlich sicher.
Der für heute erwartete größte Börsengang aller Zeiten, und zwar der von SpaceX, dem Weltraumunternehmen von Elon Musk. Eine Einordnung dazu war das von Stefan Wolf aus unserem Börsenstudio in Frankfurt.
HR Info. Das Thema.
Zum Start des Hessentages. Was verbindet Land und Leute?
Ja, heute Mittag geht's los in Fulda. Das große Hessenfest startet. Der Hessentag wird gefeiert, und zwar 10 Tage lang bis zum 21. Juni. Seit 1961 gibt es dieses Fest, und die Idee war ja ursprünglich, die Menschen im Bundesland zusammenzubringen, ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen in einem Bundesland, das erst nach dem Zweiten Weltkrieg von der amerikanischen Militärregierung so zusammengefügt worden war. Aber wie steht's heute eigentlich um Heimat? Hessen, wie entsteht überhaupt ein Zuhausegefühl? Darüber habe ich mit Anna Krämer gesprochen. Sie forscht am Thünen-Institut in Braunschweig zu regionaler Entwicklung und Identität. Zuhause ist, wo die Geschichte ist. Diesen Titel, so habe ich Sie gefragt, haben Sie Ihrer Arbeit zur regionalen Identität gegeben. Unser Bundesland Hessen wird in diesem Jahr 80, keine so wirklich lange Geschichte. Macht es da schwieriger, eine regionale Identität auszubilden?
Zumindest zeigt meine Forschung, dass Menschen in ihren Umzugsentscheidungen so eine gemeinsame Geschichte wertschätzen. Dafür habe ich anhand von Umzügen in Deutschland mir angeguckt, dass Umzüge nicht nur von diesen üblichen ökonomischen Faktoren, also Löhne, Arbeitslosigkeit und so weiter, Mieten beeinflusst werden, sondern dass diese gemeinsame Geschichte, die ich messe seit mit regionaler Zugehörigkeit seit 1820, auch einen kleinen positiven Effekt hat.
Das heißt, wenn man sich irgendwo verbunden fühlt, dann möchte man dort auch gerne hinziehen oder bleiben?
So interpretiere ich das, genau. Also ich gehe davon aus, dass das mit regionaler Identität zu tun hat, die sich über die Zeit bildet. Ich halte das für plausibel. Allerdings ist das nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Außerdem konnte ich in einer anderen Arbeit zeigen, dass Bundesländer, die schon eine längere gemeinsame Geschichte haben, in den meisten Umfragen auch eine größere Bundeslandidentität quasi haben. Allerdings ist auch dieser Zusammenhang nicht zwingend kausal. Das heißt, das eine ergibt sich nicht unbedingt aus dem anderen.
Das heißt, es gibt gewisse Hinweise darauf, aber es ist nicht wissenschaftlich zu erhärten?
Also es gibt jetzt in Bezug auf diese Bundesländer, es ist nicht wissenschaftlich zu erhärten. In Bezug auf die Umzugsentscheidungen würde ich schon sagen, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt, dass eine längere historische Zugehörigkeit einen positiven Effekt hat.
Die Menschen in Hamburg, die haben laut Umfrage eine sehr große Verbundenheit zu ihrem Stadtstaat, zu ihrer Stadt. Passt das für Sie ins Bild?
Gar nicht so unbedingt so stark zu diesem historischen Charakter, sondern eher, dass in verschiedenen Umfragen, die räumlich Verbundenheit abfragen, immer wieder dieser Befund auftaucht, dass die lokale Ebene, also Stadt, Gemeinde oder die Gegend, als identitätsstiftender wahrgenommen werden als die Bundesländer, die ja doch häufig größer sind. Und da Hamburg ja aber nicht so ein Flächenbundesland ist, sondern gleichzeitig auch diese Stadt ist, finde ich, passt das sehr gut zu diesem Befund, dass Menschen sich häufig sehr stark lokal identifizieren.
Bei HR Fragt haben die Menschen angegeben, dass vor allem Familie und Freunde und Erlebnisse und Erinnerungen Heimat für sie bedeuten. Heißt das, dass Verbundenheit vor allem in unserem direkten Umfeld entsteht?
Ja, das würde meiner Meinung nach zu diesen Umfrageergebnissen passen, die ich gerade schon angesprochen habe, dass Menschen sich stärker zugehörig fühlen zu ihrer lokalen Ebene.
Wie viel Identität steckt eigentlich in der Sprache, die wir sprechen? In Hamburg ist das ja ziemlich eindeutig. Also glaube auch gleich, welchem Stadtteil man dort unterwegs ist. Das klingt alles nach Hamburg. In Hessen, da sprechen die Menschen in Kassel einen anderen Dialekt als die Menschen in Südhessen, in Darmstadt etwa. Trennt das?
Also analog zu meiner Forschung zu diesem Einfluss von historischen Grenzziehungen auf Binnenwanderung in Deutschland gibt es tatsächlich eine andere Studie, die ich für sehr gut halte, die gezeigt hat, dass auch Dialekte einen relevanten Einfluss auf Umzugsentscheidungen haben. Also dass Menschen eher umziehen in Zwischengegenden, die ähnliche Dialekte haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass hinter dieser messbaren Größe Dialekt zu einem Teil auch Identität steckt, dann ja, dann scheint es relevant zu sein, wie verschieden wir uns ausdrücken und sprechen.
Nach Hessen, vor allem ins Rhein-Main-Gebiet, da kommen ja die Menschen, um zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Also hier pendeln etwa nach Frankfurt ungefähr so viele Menschen in die Stadt hinein, wie auch hier leben. Dieses Arbeiten, Geld verdienen, das hat erstmal nichts mit regionaler Identität zu tun. Aber reicht das vielleicht als Motivation dennoch, um zu bleiben, um dann irgendwann nochmal Verbundenheit zu entwickeln? Oder braucht man schon noch mehr Verbundenheit, um dann wirklich gerne dorthin zu ziehen?
Als Ökonomin gehe ich natürlich schon davon aus, dass gute Jobs und Löhne für einige Menschen auf jeden Fall Grund genug sind, um an einem Ort zu bleiben. Allerdings denke ich auch, dass es in einem Bundesland durchaus gut tut, wenn es so eine empfundene Zugehörigkeit gibt. So haben zum Beispiel Kollegen von mir gezeigt, dass ehrenamtliches Engagement und politische Partizipation positiv mit lokaler Identität zusammenhängen.
Das heißt konkret, wer sich vor Ort engagiert, der verwurzelt auch tiefer in der Region?
Genau, und anders, also entweder so rum oder halt andersrum, dass Menschen, die sich verbundener fühlen, dann auch mehr Interesse haben, sich zu engagieren.
Sagt Anna Krämer. Sie forscht am Thünen-Institut in Braunschweig zu regionaler Entwicklung und Identität. Das Thema heute Morgen hier bei uns in HR Info zum Start des Hessentages. Was verbindet Land und Leute?
HR Info. Das Thema. Aktuell, tiefgründig, fundiert. Jede halbe Stunde. Unser Themenschwerpunkt am Morgen in HR Info.
8.55 Uhr ist es mittlerweile, 9:05. Ja, jetzt ist sie also losgegangen, die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Ob sie sportlich großartig wird, mal sehen. Aber zumindest die Anzahl der Teams und Spiele ist so groß wie noch nie.
HR Info präsentiert die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Drei Gastgeberländer, 48 Mannschaften, 104 Partien. Und die erste, die stieg gestern in Mexiko-Stadt. Der Auftakt zwischen dem Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion. Philipp Weißkirch über die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel.
Mexiko heißt die Welt, heißt die Fußballfans willkommen.
People of the world, welcome to Mexico.
Die ganze Welt passt nicht ganz rein ins Aztekenstadion, aber immerhin etwas mehr als 80.000 Menschen. Eine große Fußballkathedrale, die eine große Show verdient.
Es ist farbenfroh, es ist prächtig, was sich hier abspielt.
Die Eröffnungsfeier sorgt für Begeisterung bei den Reportern.
Das war richtig spektakulär. In der Mitte des Spielfelds ein riesiger Weltpokal. Dazu jede Menge lateinamerikanische Top-Musik-Acts. Zum Schluss Shakira mit dem WM-Song.
Und während der Anstoß immer näher rückt, knallt es draußen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Demnach kommt es zu Ausschreitungen zwischen teils vermummten Demonstranten und der Polizei. Schon in den vergangenen Tagen hat es in Mexiko aus verschiedenen Gründen immer wieder Proteste gegeben. Im Stadion aber ist alles friedlich. Die Mannschaften sind da. Mexiko schmettert die Hymne und mit etwas Verspätung geht es dann los. Um 13.06 Uhr Ortszeit rollt der Ball.
Achtung, die Chance für Mexiko. Tor! 9. Spielminute. Das Aztekenstadion rastet aus.
Julian Quiñones erzielt das erste Tor dieser Mammut-WM. Ein guter Start, aber das Spiel verflacht. Und dann ruht alles. Für 3 Minuten, Mitte der ersten Halbzeit.
Und jetzt gibt's die erste Trinkpause. Auch daran dürfen wir uns ja gewöhnen bei diesem Turnier. Unabhängig davon, ob das die Wetterbedingungen erfordert oder nicht.
1:0 also zur Pause. Im zweiten Durchgang fällt dann auch noch das 2:0 für Mexiko.
Raúl Jiménez!
Und es gibt 3 rote Karten.
Da wirst du doch bekloppt, die dritte im Spiel.
2 Platzverweise für Südafrika und einen für Mexiko.
Jetzt ist Schluss, die Mehrzahl der mexikanischen Fans bejubelt einen 2:0-Sieg ihrer Mannschaft gegen Südafrika.
Und sie bejubelt den Torschützen Quiñones.
Ich bin sehr glücklich, ich bin sehr emotional. Die Fans haben seit der ersten Sekunde hinter uns gestanden. Für mich war auch sehr wichtig, dass wir als Team gearbeitet haben. Das war entscheidend, dass wir hier die ersten 3 Punkte eingefahren haben.
Der WM-Start in Mexiko. Die Welt hat hingeschaut und dürfte nach diesem Auftakt im Aztekenstadion erstmal festhalten, fußballerisch ist noch Luft nach oben. Aber stimmungsmäßig hat dieses Spiel Lust auf mehr gemacht.
Und über dieses Spiel berichtete Philipp Weißkirch. Und im zweiten Spiel dieser WM haben sich Südkorea und Tschechien mit einem 2:1 getrennt. Kanada, der zweite Gastgeber, spielt heute Abend gegen Bosnien-Herzegowina, 21 Uhr unserer Zeit. Und der dritte Gastgeber, die Vereinigten Staaten, sind dann morgen früh unserer Zeit, 3 Uhr zum ersten Mal dran, und zwar gegen Paraguay.
Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Mehr Infos auf hrinforadio.de.
Boah, Karle, was die richtig in Schwung bringt.
Was denn?
Radlermüsli von Seitenbacher.
Müsli für Radfahrer?
Ja, genau. Seitenbacher Radlermüsli. Radlermüsli von Seitenbacher.
Auf Volkswagen ist Verlass, sogar nach 50 Jahren.
Ich bin Christian Müskens und berichte für die FAZ über VW. Ich gehe nach Wolfsburg und ins Silicon Valley, in die Führungsetage und die Arbeiterkneipe. Von Skandalen erschüttert. Schafft VW die Wende? Die VW-Story. Eine sechsteilige Podcast-Serie der FAZ. Exklusiv auf unseren Kanälen oder bei Spotify und Apple Podcasts.
Segmüller ist die Adresse für Ihren Küchenkauf. Alles zum Segmüller Tiefpreis mit Top-Beratung und überragender Auswahl. Segmüller.